herzlich willkommen. Hier ist der falsche Anmoderator, aber ihr seid in der richtigen Sendung. Das ist Folge 677. Das ist die Pots heute in Schwarz-Weiß, wie ihr vielleicht hört. Und hier, um mit mir den Film Mank zu besprechen, ist ein, sagen wir mal, ex-linker Publizist, der in einem viel zu großen Schloss wohnt. Christoph.
Guten Abend. Ein Schloss kann nie viel zu groß sein. Und so wunderbar angekündigt hat mich Robert Krüger, der gerade auf dem Scheiterhaufen steht und verbrannt werden soll.
Ja, genau. Aber ist ja noch Drehpause, deshalb brauche ich noch ein bisschen. Auf einem Scheiterhaufen immer eine gute Idee.
Ja, stimmt.
Und bin überhaupt bezaubernd blond, nehme ich an.
Du bist wirklich bezaubernd. Nicht nur blond, sondern auch bezaubernd, ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das in Schwarz-Weiß, es kann auch jede andere Farbe gewesen sein, die am Ende hell wird.
Ah, das ist schon sehr hell gewesen, oder?
Ja, das stimmt schon. Ja, so, ja, Mank. Fehlt hier natürlich Stefan, der heute nicht dabei ist.
Ja, Bob, um was ging's denn in Mank? Ich glaube, du hast ihn vorgeschlagen, oder?
Ich habe ihn vorgeschlagen, deshalb werde ich ihn jetzt auch versuchen zusammenzufassen. Ist auch gar nicht so schwer eigentlich.
Ich bin gespannt.
Ja. Also, Mank. Es geht im Grunde um einen Drehbuchautor, nämlich Herman Mankiewicz, gespielt von Gary Oldman. In diesem Film von David Fincher, der schon in den 90ern von David Finchers Vater, Jack Fincher, der mittlerweile gar nicht mehr lebt, ist glaube ich 2000 irgendwas gestorben und hat diesen Film aber schon vorher geschrieben gehabt. Und das ist im Wesentlichen eine Geschichte, die so ein bisschen so einen lang diskutierten, ich will nicht sagen Streit, aber so, da gibt es immer so ein bisschen hin und her in diesem Thema, nämlich wer hat eigentlich Citizen Kane den von vielen als den besten Hollywood-Film aller Zeiten oder einen der besten Hollywood-Filme aller Zeiten bezeichneten Film von Orson Welles. Wer hat den geschrieben? Und in den Credits dieses Films, wenn man ihn guckt, den echten Film jetzt mal, so, also der Film, dieser Film, Mank, versucht uns diese Geschichte zu erzählen. Der echte Film, wenn man den anschaut, dann steht in den Credits vorne drin Orson Welles und Herman Mankiewicz. Die Frage ist halt, da gab es irgendwie Streit zwischen den beiden und wer hat den jetzt eigentlich geschrieben und dann gab es irgendwie lange Zeit, dachten alle, Orson Welles hätte das meiste geschrieben und dann gab es irgendwann in den 70ern, glaube ich, so ein Buch von einer Kritikerin, die irgendwie behauptet hat, eigentlich hätte Mankiewicz das meiste geschrieben und mittlerweile...
Ja, das hat er ja auch selber behauptet. Die letzte Szene des Films ist ja die Oscar-Akzeptierungsrede von Mankiewicz, ja. Wo er ja sagt, dass irgendwie, wie war das, die beste Art, den Oscar entgegenzunehmen, genauso wie das Buch entstanden ist.
Genau, oder ohne Orson Welles.
Eine Abwesenheit von Orson Welles,
ja. Genau. Ja, und mittlerweile ist man aber wohl der Meinung, dass zumindest was die Überarbeitungen angeht, sie auf jeden Fall auch im Grunde schon zu Recht beide da stehen. Den Teil ist der Film ja auch aus. Aber gut, zurück zum Film. Also wir lernen Mankiewicz kennen, der offensichtlich so ein Enfant terrible oder ein kleines, weiß ich nicht, der gilt halt irgendwie als begnadeter Schreiberling und arbeitet bei MGM und kommt dann durch, weil er halt irgendwie Hinz und Kunz kennt in Hollywood und das auch schon lange macht offensichtlich, hat er die Möglichkeit oder so gewisse Freiräume sich erkämpft, dass er halt auch ein sehr direkter und ein bisschen schrulliger Charakter sein kann, der auch eigentlich die ganze Zeit immer irgendwie betrunken ist auf die eine oder andere Art, also ist auch wahrscheinlich schwer alkoholkrank. Und der trifft dann einen reichen Publizisten, der hat so einen Zeitungs... Heute würde man den so vielleicht vergleichen mit einem Rupert Murdoch oder sowas. Also so ein Medienmogul, wenn du so willst. William Randolph Hearst heißt. Und der nimmt ihn dann so ein bisschen in seine Kreise auf und dadurch hat er dann halt noch mehr Zugang zu so ein bisschen High Society und kriegt halt allen Scheiß mit und hat direkten Zugang auch zu dem Boss von MGM, dem Herrn Meyer, L.B. Meyer. Und ja, die irgendwie fliegt er dann da raus aus diesen Kreisen und dann, also der Film erzählt das so in von hinten sozusagen, also wir erleben ihn, wie er sich am Ende dieser ganzen Geschichte zurückgezogen hat auf einen Landsitz, auf eine Ranch, weil er auch einen Autounfall hatte und im Moment nicht gehen kann. Und dann ist er da auf dieser Ranch und will Citizen Kane schreiben, wird auch von Orson Welles relativ unter Druck gesetzt, soll das in 60 Tagen schreiben und fängt dann an zu schreiben. Und im Grunde ist die ganze Geschichte von Citizen Kane ja eine Geschichte über Hearst und über ja, wie der so lebt und was der mal für Ideale hatte und nicht mehr hat und so weiter. Das ist auch ein anderer Film, muss man dann mal besprechen. Aber das, wie es dazu kam und wie er in den seine Kreise geraten ist und auch aus diesen Kreisen wieder entfernt wurde, wird dann in Rückblicken erzählt und im Grunde kriegen wir dadurch mit, wie das sich alles so, wo er die Inspiration für diesen Film her hatte und wie er ihn dann halt auch schreibt, da in einem Zustand von Alkoholdelirium und Reha seines Autounfalls und ich weiß nicht, was noch alles. Was er halt für eine doch eigenartige Person war und wie dieser Film dann ein Drehbuch bekam. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich genauso durcheinander erzählt, wie einem der Film vorkommt.
Nee, ich verstehe den Film jetzt deutlich besser als noch vor 5 Minuten.
Ah, okay, gut, dann konnte ich schon mal helfen, das ist so schön.
Ja, ja, wie hat uns das gefallen? Dir scheint es gefallen zu haben.
Ja, nicht vorbehaltlos. Also fangen wir mal an, was ich gut fand. Gary Oldman, ich finde Gary Oldman eigentlich immer gut. Dann auch die anderen Darsteller. Also wir hatten es eben in der Anmoderation von der bezaubernden Amanda Seyfried. Aber auch die anderen Darsteller, Lily Collins und dann eben auch Charles Dance zum Beispiel spielt diesen William Randolph Hearst. Wir hatten sie eben in der Vorbesprechung. Wo kennst du ihn her?
Für mich ist es der Mountbatten. Also der Onkel von Prinz Philip, den er in The Crown verkörpert. Der, wo es ja auch so ein bisschen, der hat so eine Folge, die sich praktisch fast nur um ihn dreht, wo es so um so ein beinahe Staatsstreich in Großbritannien geht, was sich so um ihn kulminierte. Ja, für mich das. Weil, ich meine, der verkörpert halt auch dieses Aristokratische. Das ist halt so ein englischer Aristokrat durch und durch.
Das letzte Mal, dass wir ihn hier in der Sendung hatten, war vielleicht The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch. Da hatte ich ihn, glaube ich, mal kurz erwähnt. Mhm. Für die meisten Leute der jüngeren Zuschauer wird er wahrscheinlich Tywin Lannister aus Game of Thrones sein, aber für mich, für mich ist er der Bösewicht aus Last Action Hero. Das ist einfach, der Film wird sowieso.
Das ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe.
Aber du hast ihn gesehen, oder?
Ja, klar, natürlich, ich habe alle Schwarzenegger-Filme gesehen.
Ja, der ist einfach großartig. Also ich finde, es auch einer der unterschätztesten Schwarzenegger-Filme, weil der. Gut, der erzählt halt auch was übers Kino und übers Erzählen und so. Also das ist, ich liebe diesen Film und da ist er auch ein fantastischer Bösewicht. Okay, also Charles Dance spielt mit und spielt Hearst.
Vom Dings hat es nur noch Alien genannt.
Ja, aber nur Alien 3, also.
Ach so, okay.
Oder? Ich glaube, war er auch in den anderen?
Also ich habe ihn nicht vor Augen bei Alien, aber
ich habe mir
gerade überlegt, wen er da gespielt hat, aber.
Clemens.
Na gut. Zu Amanda Seyfried wollte ich noch was sagen.
Ja, bitte.
Vollkommen bezaubert, du hast recht. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst, ich weiß es nicht. Die war halt so Beiwerk. Also die hatte so keinerlei Inhalt irgendwie. Ich hatte so aus dem Trailer oder aus irgendeiner Vorbereitung, ich weiß nicht. Also ich hatte so vorher die Erwartung, so dass die irgendeine Rolle spielt in seinem Leben oder in seinem. Und das hat sie wohl auch, also im Subtext wurde das so erzählt, dass sie irgendeine Rolle spielt, also dass sie so, dass er sie anbetet oder so, habe ich irgendwie so rausgespürt. Aber so richtig eine Rolle spielt die doch hier nicht. Also es wird doch eigentlich gar keine Geschichte erzählt mit ihr, oder habe ich was verpasst?
Nee, stimmt schon. Also das ist auch das, was ich, wenn ich sagen würde, wo ich zu den Kritikpunkten kommen würde. Also was ich, wie gesagt, toll fand, darstellerische Leistungen, die Art, wie das schwarz-weiß gemacht ist. Also
fandest du?
Also, ja.
Ja, ja, jein.
Es hatte halt sowas Artifizielles und ich fand, das hat dem was gegeben. Das war natürlich total künstlich. Also man sieht schon, dass das auf hochqualitativen Kameras gedreht wurde.
Ja, und vor allem halt bis zum Ton. Gell? Also der Ton klang halt nach altem Schwarz-Weiß-Film. Das war so absichtlich. Vielleicht sollten wir unter die heutige Folge auch so ein Knistern drunter legen. Als du vorhin gesagt hast, die heutige Folge in Schwarz-Weiß, dachte ich, ja, wir sollten aber auch was am Ton machen. Also es war unheimlich kunstvoll auf alt gemacht. Aber dadurch hat es halt so was übertrieben Nerdiges. Das ist so, ich hatte das Gefühl, das ist so ein Film für Film-Nerds.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist auch ein Film für Filmkritiker-Nerds und für Hollywood-Insider so. Also für Hollywood an sich. Und ich glaube, deshalb kommt er auch bei der Academy so gut an und hat jetzt entsprechend Oscar-Nominierungen. Weil die Leute, die da zu entscheiden haben, die sind halt die Zielgruppe.
Ja.
Ich glaube gar nicht, dass der so ein breites Publikum im Zweifel anspricht. Ansprechen soll, würde ich jetzt kein Urteil drüber fällen wollen, aber du musst halt entweder Hollywood der 30er und 40er Jahre Nerd, absoluter Gary Oldman Fan oder halt Cineast durch und durch sein oder Citizen Kane Nerd.
Aber also,
oder
ich so. dachte ja, dass wir wenigstens sowas Ähnliches wie Nerds sind, aber ich habe in diesem Film so das Gefühl gehabt, so okay, also irgendwie, ich kapiere den Film gar nicht und merke aber trotzdem, dass der eben Cineasten oder Filmnerds anspricht. Offensichtlich gehöre ich nicht zu denen. Also ist schon auch noch so eine spezielle Gruppe von Filmnerds, die dieser Film ansprechen soll. Also ich bin da schon raus irgendwie.
Ja, also ich würde mich da auch ich würde mich da fast anschließen dir und sagen, ja, also ich musste mich an vielen Stellen belesen, wollte das dann aber auch, weil es mich interessiert hat. Und natürlich verstehst du es dann besser, aber um mal in die Kritik abzubiegen, also genau das wäre auch Teil der Kritik. Zum einen, viele Sachen sind da nur drin, habe ich das Gefühl, um entweder gewisse Szenen zu inszenieren zu können, die irgendwie, was weiß ich, von den Looks her geil sind, die man haben wollte, oder weil sie auf Dinge referenzieren, die in Citizen Kane drin sind, zum Beispiel eben diese Figur, der Name in dem, Marion Davis, Marion Davis,
genau. Amanda Seyfried, gell?
Ja. Genau, und,
Marionette.
Genau, und die ist ja in Citizen Kane eine Figur, die auftaucht und, dann hat man das Gefühl, naja, das muss halt hier jetzt irgendwie verarbeitet werden. Und es ist tatsächlich, wie du schon sagst, es ist so ganz viel, was unheimlich viel Vorwissen voraussetzt. Also, und der Film ist auch so ein bisschen hastig an manchen Stellen. Also, die rennen immer so durch die Szene und reden kurz miteinander und du hast das Gefühl, es ist so nach diesem, jede Szene so nach dem Motto daraufhin überprüft, was ist ihre Essenz, brauchen wir die, muss die hier drin sein, wie lang muss die sein, um das zu erzählen, was erzählt werden muss und zack, next, so das, am Anfang hatte ich das Gefühl, der ist unheimlich fast-paced, so von, nicht von den, vom Visuellen her, sondern von dem, es wird sehr viel geredet, es wird sehr schnell geredet und nächste Szene und wieder viel und schnell und wenn du nicht folgen kannst, weil du alles nicht weißt, was da so los ist, dann überfrachtet er dich mit so viel Dialog, dass du relativ schnell raus bist.
Genau, und dann verliert er dich und dann wird er langweilig. Weil dann ist es so, dann bist du so abgehängt und ich sehe so, okay, jetzt ist es, weil du, wie du gerade gesagt hast, er ist in den Bildern ist er gar nicht fast-paced, aber in dem, wie du denken musst, und dann bist du plötzlich in einem relativ langsam gespielten Film, den du gar nicht verstehst.
Ja, genau.
Irgendwie
genau.
Seltsam war das.
Ja, genau. Das ist, und da ist dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss hier Arbeit reinstecken. Ich muss mich belesen. Ich muss noch ein paar Informationen zusammensammeln. Und ja, nachdem ich die dann hatte und sozusagen, wie du gesagt hast vorhin, wo ich vorhin zusammengefasst habe und du hast gesagt, jetzt verstehst du den Film besser. Im Grunde habe ich mir das selber vorher oder währenddessen noch irgendwie drauf schaffen müssen. Und dadurch hatte ich dann diesen Effekt schon so in der zweiten Hälfte des Films, dass ich das Gefühl habe, okay, so langsam komme ich hinterher. Und dann hat er auch deutlich mehr Spaß gemacht.
Also ich wusste in lange Zeit, also ich wusste klar, es geht grundsätzlich darum, um diese Zeit wenigstens, in der er Citizen Kane schreibt, hatte da aber was anderes erwartet. Und dann erzählt er in diesen ganzen Rückblicken, wo ich auch übrigens Schwierigkeiten hatte, mich zu orientieren, in welcher Zeit sie gerade sind, erzählt er so Geschichte, wo ich dann gedacht habe, um was geht's denn? Geht's um eine politische Geschichte? Weil dann ist diese Wahlkampfsache, wo die sich dann so positionieren. Dann diese Anspielung mit den Frauen, zu denen er wohl auch irgendwie keine sexuellen Beziehungen hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nee, ja, das sind Frau, mehr so an, gell? Platonische Liebes.
Genau, platonische Liebhaber, eine Geliebte, ganz seltsam. Habe ich gedacht, okay, ist das hier eine Beziehungsgeschichte oder irgendwie sowas? Ist das ein Thema? Aber es wird alles nur irgendwie so anerzählt. Oder der Alkohol auch, ja. Auch das wird irgendwie nur anerzählt. Ja, er ist total besoffen. Er fällt irgendwie aus der Rolle. Er versackt zu Hause total besoffen. Dann seine Beziehung mit zwischen ihm und Orson Welles auch irgendwie nur so anerzählt. Also ich war dauernd so auf der Suche so, um was geht's denn eigentlich in dem Film? Und dann, ja, am Ende verdichtet sich das, oder da wird's dann auch irgendwie klarer. Aber also ich war oft ganz schön lost, um mal das Jugendwort des Jahres zu benutzen.
Ist es das?
Oh Gott. Ja, ja.
Schön. Ja. Mank ist übrigens eine Stadt mit 3219 Einwohnern im niederösterreichischen Mostviertel. Ich habe mich gerade vergoogelt.
Sehr schön.
Kann ja mal passieren.
Mostviertel klingt gut.
Ja. Nun.
Genau, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch kritisieren möchte, bevor wir hier weiter sind und ich es vergessen habe. Ich fand die Alterssachen schwierig, also Alterseingruppierung auch schwierig und auch verwirrend, weil er spielt ja hier in der Regel einen in unserem Alter.
Ja.
Sagt er auch irgendwann mal, er ist 42 oder so, habe ich erst für einen Witz gehalten.
Ich auch.
Weil er wirkt halt wie ein 60-Jähriger, mindestens. Ich meine, wie alt ist Gary Oldman? Wahrscheinlich 60.
Sag ich dir in zwei Sekunden.
Vielleicht auch 65. Ja. Ich schätze 62, ich bin gespannt.
62.
Und ist wirklich so?
Nee, er wird zwei. Oh, warte mal, doch, nee, er ist 62. Nein, er ist, nein, stimmt nicht. 21. März, er ist schon 63.
Ist ja irre. Aber okay, dann ist er wirklich ein Typ, ich habe wirklich nicht gegoogelt vorher, dann ist er ein Typ, der genauso alt aussieht, jedenfalls in diesem Film, wie er wirklich ist, weil er wirkt wie einer, der so gerade knapp über 60 ist. Und dann sagt er, er ist 42 und da habe ich eben, wie gesagt, dachte ich, wäre ein Witz und im Abspann heißt dann ja und dann hat er noch irgendwie 8 Jahre gelebt und dann ist er gestorben mit 50. Und ich so, what, das war ernst? Wo ich mir schon, ja, okay, Gary Oldman ist ein toller Schauspieler und so und er sieht vor allem dem Mankiewicz auch echt ähnlich, wie man ja in dieser Szene am Ende sieht, aber eigentlich ist er auch total fehlbesetzt dann, oder?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat der sich ja wirklich mit Alk und allem so verlebt, dass er, und ich meine, früher war es ja mit der Gesundheitsversorgung vielleicht auch noch nicht so ganz weit her wie heute. Ja. Also vielleicht
stimmt schon, also er sieht sich super ähnlich, also auch was das Alter angeht. Das ist schon wahr.
Also ich meine, klar, diese Geschichten von wegen 40 ist das neue 30 und so, das sind immer so Sprüche, die man so reißt, um sich selbst sein Alter schön zu reden, aber ein Stück weit
wahrscheinlich, ja,
stimmt das ja. Ein Stück weit sind Leute halt einfach mit 60 früher als Mann in die Kiste gehüpft und das ist heute halt lang nicht mehr so.
Ja, das stimmt schon. Aber auch der Orson Welles, oder? Es war mir nicht klar, dass der so jung war. Der war irgendwie Mitte 20 oder so. Was ja jetzt, gut, wir sind jetzt halt auch alte weiße Männer, aber also in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich jetzt in meine eigene Biografie schaue, so mit Mitte 20, waren wir halt irgendwie so gefühlt am Anfang des Studiums, gell, und waren halt echt noch grün in den Ohren und haben nicht Citizen Kane gedreht, also schon, ja, gut.
Ja, nee, um nochmal zurückzukommen, was erzählt der Film eigentlich und dieses, ja, das.
Um was geht's?
Um was geht's, genau. Das sind halt viele so Versatzstücke, ne? Also das ist so diese platonische Beziehung zu den zu Marionette, dann die Frage, wie ist er in diese Kreise
auch zu der Frau, die ihn pflegt, oder? Das ist doch auch nicht seine Frau, habe ich es richtig verstanden?
Ja, nee, das ist auch, nicht sein. Das
auch
nicht.
Irgendeine andere hübsche junge Frau.
Genau, die eine ist ja aus Deutschland, spricht auch. Hast du es auf Englisch geguckt?
Mal so, mal so. Ich habe es mit der Theresa angefangen zu schauen, die ist sehr schnell eingeschlafen.
Meine Frau ist gegangen, relativ schnell.
Dann habe ich auf Englisch weitergeschaut und dann habe ich, genau, und dann wollte sie ins Bett gehen, hatte gar nicht gemerkt, dass sie geschlafen hatte und dann sind wir hoch und dann haben wir im Bett weitergeschaut und dann haben wir es wieder auf Deutsch geschaut, vielleicht 20 Minuten und dann ist sie wieder eingeschlafen. Also ich habe wahrscheinlich so 2/3 auf Englisch geschaut.
Ich fand so diese Szene, wo die, da stellt sich dann halt raus, die eine ja aus Deutschland ist und spricht ja dann auch mal kurz Deutsch oder immer mal wieder so halt halbe Wörter, halbe Sätze.
Ich fürchte, das habe ich auf Deutsch geschaut. Das habe ich, da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern. Oder da habe ich geschlafen, das kann auch sein.
Ja, nee, und dann, also ist, das kommt mir halt so vor, diese Versatzstücke aus Citizen Kane, die da alle eingebaut werden müssen. Mhm, und dann ist es halt so dieses, ja, okay, Hearst hat halt irgendwie so als Linker so mal
Fanservice
angefangen.
Fanservice ist das, gell?
Und weiß ich nicht, ob das Fanservice ist, aber der hat halt so mal als Linker angefangen und ist dann so ein Ultra, vielleicht nicht Ultra, aber der ist halt dann irgendwann ein stockkonservativer Populist geworden, der halt so dieses Boulevard erfunden, man schreibt ihm zu, dass er den Boulevard erfunden hat quasi. Ui. So Boulevard-Magazine und so billigen Journalismus und dann eben auch mit Meyer und ihm zusammen, dass die die ersten waren, wo Hollywood mit durch das Drehen von Filmen politisch Partei ergriffen hat. Oder Hollywood Studios halt mit ihrem Einfluss versucht haben, politische Sachen mitzuentscheiden. Und das ist dann halt auch noch so, das rühren wir dann da auch noch so mit rein, weil das müssen wir auch noch erzählen. Und deshalb, es stimmt schon, ein Stück weit sind da so viele Teile dran, die so, wenn man das alles weiß, warum es da in diesen Film rein muss, weil es halt ein Teil der Geschichte ist, die dann hinterher im Drehbuch ist, aber wenn du jetzt Citizen Kane nicht total präsent hast, dann ist es, wenn du den Film hier alleine siehst, halt so zusammenhangsloses Fetzen aus seiner Geschichte, genau, die er da herbeifantasiert, während er im Bett liegt und ein Drehbuch von 60 Seiten schreibt, was dann am Ende doch 200 Seiten sein sollen oder so. Ja. Und ja, erst wenn man versteht, warum diese ganzen Sachen erzählt werden müssen einem jetzt und was dieser Film einem aber nicht gibt, was man halt wissen muss, das muss man mitbringen. Und dann funktioniert er vielleicht.
Ja, genau. Das ist das Problem,
was
ich damit hatte.
Ja, und deshalb tue ich mich auch super schwer, das jetzt irgendwie in Punkte zu gießen, weil das so, ja, das kommt total auf den Adressat oder die Adressatin an.
Na gut, am Ende bist du der Adressat in diesem Fall.
Ja, aber ich musste mich auch erst zu ihm machen nochmal mit viel Lesen und so. Also ich will jetzt auch unbedingt Citizen Kane nochmal frisch gucken.
Echt? Da habe ich jetzt nicht so groß Bock drauf.
Doch, also ich kann
mich nur noch wenig an Citizen Kane erinnern, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch die Probleme in dem Film. Aber ich habe jetzt auch nicht die richtige Lust. Also es hat mir nicht Lust. Also ich finde ihn so affektiert, dass ich es schon unsympathisch finde. So, ich höre da immer so, oder ich lese da immer so raus, so, okay, Fincher wollte jetzt mal richtig Kinokunst machen und Leute wie mich einfach hinter sich lassen. So, ich fühle mich dann nicht mehr angesprochen. Das ist so, ich finde es, ja,
okay, das kannst du ja jetzt diesem Film anlassen, aber da kann ja jetzt Citizen Kane nichts für.
Nee, natürlich nicht, aber die sind ja verknüpft miteinander. Also es ist so,
ja, aber nur von einer Richtung, also.
Ja, natürlich, natürlich nur von einer Richtung. Er macht mir deswegen nicht Lust auf irgendwas. So, und deswegen auch nicht auf sich mit Citizen Kane zu befassen. Das ist natürlich ungerecht. Ich werde Citizen Kane bald mal wieder schauen müssen, denke ich. Weil es super lang her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht. Er hat mich eher abgeturnt von allem, was damit zusammenhängt. Selbst hin bis zu Schwarz-Weiß-Filmen. Ich finde diese ist ja ein bisschen eine Mode im modernen Kino, dass man hin und wieder mal einen Schwarz-Weiß-Film macht oder auch einen Stummfilm. Ich fand das super, diesen Stummfilm vor ein paar Jahren. Der hier ist so drüber, so überambitioniert. Ja, dass ich, also auch mit diesem Ton, das fand ich so albern, dass der so dieses extra schlecht klingende Ton, das hat mich
besonders,
verloren.
Besonders geil fand, ist, dass sie die dass sie da digital so Überblendzeichen oben rechts in die Ecke gemacht haben.
Ja, das, auch ja, genau. Das fand ich sogar ganz lustig.
Das ist, ja, das ist aber auch dann nur so ein Scherz, ne, dass du dann denkst so, ja, nee, ist okay, ja, leg ruhig die nächste Rolle ein, es passt schon. Die nächste Diskette, die nächste Diskette ins Laufwerk.
Ein bisschen ja, albern. Genau, das meine ich, das ist albern. Das fand ich, also das fand ich sogar noch einen guten Gag, aber es war halt ein Gag. Ich weiß nicht, das gibt halt, weil man weiß ja, wenn man da drin sitzt, man weiß ja, dass das ein moderner Fincher-Film ist, das soll irgendwie so dieses dieses Gefühl von altem Kino-Erlebnis verstärken, aber es macht genau das Gegenteil. Es macht das, dass ich sofort auf die Metaebene gehe und denke mir so, das hast du aber gut eingebaut in deinen digitalen Film. Und macht eben keine Fühlung, also baut für mich keine Fühlung auf zu dieser Art von Film, sondern eher das Gegenteil. Es ist halt überambitioniert. Es ist, es ist nicht mein Film, gar nicht. Muss ich leider sagen.
Gesagt, ich tat mich auch ein bisschen schwer, aber ich kann nicht sagen, dass er mir am Ende irgendwie doch gar nichts gegeben hat. Insofern, wie gesagt, mir hat er Lust auf Citizen Kane gemacht. Tatsächlich habe ich im Nachhinein dann nochmal gelesen, Musik wieder von Trent Reznor und Atticus Ross. Mhm. Ich konnte mich hier, als ich das dann wieder ich hatte diese Information vorher schon, habe sie aber vergessen. Ja. Dann habe ich sie im Nachhinein wieder gelesen und konnte mich an nichts von Musik erinnern.
Ja, doch. Das ist gerade in der ersten Hälfte ist mir negativ aufgefallen, dass es so fiese Fahrstuhlmusik war, die ihr wahrscheinlich wieder gut gefunden hättet. Das ist halt so Jazz dieser Zeit oder wenn es überhaupt Jazz ist, so, ich weiß, so Gedudelmusik, das ist überhaupt nicht mein Fall. Also hatten wir neulich schon mal einen Trent Reznor oder haben wir wegen dieses Films über ihn gesprochen? Wir haben doch neulich schon mal über ihn gesprochen.
Soul.
Ach genau, Soul, ja richtig. Mhm. Ja, das war auch so Fahrstuhlmusik.
Interessant. Wahrscheinlich magst du einfach keinen Jazz.
Trent Reznor? Ja, mag ich nicht, aber Trent Reznor mochte ich offensichtlich in den 90ern lieber. Ich mag seinen Jazz offensichtlich nicht. Naja.
Tja.
Aber wie viele Punkte gibst du?
Ja, das ist genau das Problem. Ich weiß nicht. Also irgendwo bei, schwer. 7, sage ich jetzt mal. Für mehr hätte ich vielleicht, ich glaube, wenn ich viele, nee, zum Beispiel großer Citizen Kane-Kenner wäre und den Film verehre und schon 30 Mal gesehen hätte und so, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da reinrenne und mit 10 Punkten hinten wieder rauskomme, weil ich dann einfach so mein Fantum bedient bekomme. Aber so bin ich halt nicht. Ich kenne den nicht so gut, beziehungsweise nur sehr schlecht, muss ich sogar zugeben. Und musste mir jetzt halt vieles anlesen und das muss ich dem Film dann wiederum anrechnen, dass er das in mir getriggert hat. Ich hätte den ja auch einfach weglegen können zwischendurch. Aber ich wollte dann wissen, weil irgendwas war da doch, was mich getrieben hat, das jetzt verstehen zu wollen. Und insofern, da war schon Substanz da für mich. Aber ich kann gut verstehen, wenn andere dann sagen, nee, lass mal gut sein.
Ja, ich zum Beispiel. Also er hat mich halt nicht berührt. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich fand, dass es überambitionierte Film-Nerd-Angeberei war. Und ich fand ihn am Ende dann auch langweilig. Also es war, ich hätte wahrscheinlich irgendwie Mühe und Arbeit rein investieren können, dann hätte ich dem mehr abgewinnen können, aber da habe ich keine Lust drauf. Der Film soll mir doch bitte was erzählen und nicht mich dazu zwingen, Sekundärliteratur zu bemühen. Deswegen von mir 4 Punkte. Also ich sehe, dass andere dem sicher was abgewinnen können, aber ich kann es gar nicht.
Gut. Also, dann gucken wir noch mal kurz auf die Oscar-Nominierung für diesen Film. Bester Film, beste Regie. Die
sind jetzt bald, gell?
Ja, die sind relativ bald, ja.
Ja.
Ja, irgendwie jetzt schon, ich weiß auch nicht, aber ich glaube April, ne, oder?
Ich glaube Ende.
Gucken wir mal nach. Mhm. Warte, das habe ich mit einem Klick raus. 25. April, also das ist in 5 Tagen von unserer Aufnahme jetzt entfernt. Das ist diesen Sonntag. Oha. Also, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarstellerin Amanda Seyfried, beste Kamera, beste Filmmusik, bester Ton, bestes Kostümdesign, bestes Make-up und Frisuren, bestes Szenenbild. Das sind 10 Stück.
Ja, und da sind einige dabei, wo ich denke, hat er gute Chancen. Als zum Beispiel Ton, ja? Ja, das ist irgendwie outstanding, aber ich finde es komplett albern.
Ja.
Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Gucken. Ich glaube, für Ton kriegt er einen. Ah, dafür, ja, dass er auf schlecht gemacht ist. Ah, ja.
Und den. Okay, also für Gary Oldman-Fans dann vielleicht hier mal reinschauen oder für Charles Dance-Fans. Oder halt nochmal Last Action Hero gucken. Gut, nächste Kapitelmarke. Oh, jetzt hier Kapitelmarke. Wenn ich schon dran denke, drücke ich auch auf den Knopf.
Die, oh, wow.
Die Droge der Wahl. Mhm. Was ist bei dir? Ich nehme an, du hast irgendwie amerikanischen Whisky oder sowas am Start. Irgendwas, was zum Film passt.
Nee, der hat doch Scotch getrunken.
Echt?
Nicht
drauf geachtet.
Ja, ja. Fang du mal an. Es richtet sich nämlich danach, was du trinkst.
Oh Gott, das ist ja kompliziert. Also ich hatte vorhin mordsmäßige, rasende, hämmernde Kopfschmerzen, als mein Arbeitstag zu Ende war. Und habe mein letztes Meeting verlassen mit, ja, ja, ich lese das später. Ich kann dazu jetzt nicht mehr denken. Ich melde mich morgen. Und dann habe ich mir eine Kopfschmerztablette reingezimmert und jetzt geht es ein bisschen besser, war dann noch ein bisschen spazieren. Aber ich werde es jetzt nicht übertreiben und trinke deshalb nochmal ein Pale Ale, weil ich war vorhin nochmal beim Wurstautomaten oben. Und da gibt es halt wieder dieses Pale Ale vom Bierhannes und das war ja beim letzten Mal so ein bisschen belanglos, aber okay. Und das habe ich da wieder rausgeleiert, habe mir dann hier noch so ein paar Würstchen auf den Grill geschmissen vorhin und jetzt gibt es das Pale Ale dazu.
Okay, Bierhannes. Ja, ich habe mir schon gedacht, also ich hatte eben genau im Kopf diese Szene, dass er Scotch trinkt die ganze Zeit. Er ist ja von Orson Welles in so ein Refugium,
auf eine Ranch. Die haben es übrigens auch, glaube ich, auf dieser Ranch gedreht, wenn ich es richtig gelesen habe.
Kann sein. Verfrachtet worden und eine der Regeln ist, dass da eben kein Alkohol getrunken wird, weil er schon weiß, dass sein Drehbuchautor ein Säufer ist. Und was haben die da? Haben die da Limonade oder Wasser oder Flaschen? Ne? Was ist denn das?
Das ist irgendein Betäubungsmittel. In diesen Flaschen ist irgendein, heißen die Dinger Barbiturate? Oder heißt, wie heißt das? Irgend so ein, mhm. Das steht auf der BTM-Liste in Deutschland, das Zeug. Ich habe es gegoogelt.
Und warum ist das okay, das zu nehmen?
Das knockt dich halt sofort aus.
Nee, aber warum stellt er ihm das hin?
Ist eine gute Frage. Weil auf jeden Fall das Secobarbital ist das. Okay, das ist ein Barbiturat, ja. Genau. Und wird heute nicht mehr benutzt, außer bei Leuten, die sehr starke Schmerzmittel haben. Sehr starke Schmerz... Das Bier ist nicht gut. Sehr starke Schlafstörungen. Weil das nicht nur schlafanstoßend, sondern schlaferzwingend ist, wie die Wikipedia sagt. Das Zeug macht aber ziemlich abhängig und ist deshalb, wird deshalb eigentlich nicht mehr als Schlafmittel eingesetzt. Und das trinkt er und dann ist er ja auch sofort irgendwie, also er hat dann diese eine Flasche weg und ist ja in so einer Art komatösem Superschlaf. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, was passiert hier? Mir fehlen Informationen und der eine erwähnt kurz, wie das Zeug heißt. Und dann musste ich halt googeln. Ja, er hat so genuschelt, dass ich viermal googeln musste, bis ich es hatte. Aber
habe ich nicht verstanden und verstehe es jetzt auch noch nicht, warum er dieses ultraharte Zeug dann durch Scotch ersetzt. Weil er lässt ja dann seine Assistentin da die Sachen wegkippen oder dieses Zeug wegkippen und durch Scotch und durch
Schnaps ersetzen. Ja, genau. Ja. Weil das ist das, was er da eigentlich gerne drin hätte. Der Umgang ohne Erlaubnis oder Verschreibung ist in der Bundesrepublik grundsätzlich strafbar.
Also deswegen dachte ich mir, auf jeden Fall muss ich Scotch trinken, hab dann die Woche bei einem Discounter einen Whisky im Angebot gesehen, einen Bourbon im Angebot gesehen, zu einem Preis, wo ich dachte, den wollte ich schon immer mal haben, nämlich 1776 oder eben auf Englisch, hab dann gesehen, dass sie den Rye auch zu einem verführerischen Preis haben und hab den dann bestellt und hab darüber dann vergessen, dass ich eigentlich Scotch trinken wollte und deswegen trinke ich jetzt Bourbon und Rye. Also hast du vollkommen recht. Der Bourbon hat 46% übrigens und der Rye hat 57,3. Ich bin gespannt.
Okay.
Ich habe mir gerade den Rye eingegossen, also es geht direkt hart abwärts.
Die Wirkung von dem Zeug ist dosisabhängig, narkotisierend, beruhigend, angstlösend, krampflösend, atmungsdepressiv und Blutdrucksenkend. Aber die Nebenwirkungen, die häufigen sind, Müdigkeit, Verwirrtheit, Kopfschmerzen, Magenschmerzen und paradoxe Erregung.
Du meinst jetzt von dem Rye hier? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, also du wirst sowohl Kopfschmerzen, Magenschmerzen als auch eine paradoxe Erregung und viel Verwirrtheit ins Mikro.
Die habe ich immer. Boah, 57%, es trinkt sich gut, aber ist schon...
Was hast du da jetzt als Rye nochmal genau?
1776 Rye.
Ah, okay, den, ja, den hatte ich
auch. James E. Pepper, ja, genau. Barrel Proof halt, ne? Also ist schon... Ja, bam. Boah, trinkt sich echt gut. Aber bam, ja. Es betäubt halt den Mund. Also es ist wirklich angenehm. Es lässt sich gut trinken. Also man kann es problemlos trinken. Es ist überhaupt nicht scharf oder so. Also es ist natürlich ein bisschen scharf. Aber es betäubt den Mund. Also es ist wirklich krass. Sehr schön. Sehr schönes Zeug.
Na gut.
Freut mich, dass ich das gekauft habe. Na gut.
Dann berichte uns doch mal von deinem nächsten Film, Madame.
Was haben wir denn? Ach, Madame Claude. Madame Claude ist ein französischer Film.
Ah, oui.
Und ist eine Art Biopic. Ich weiß da immer nicht, wie genau die Abgrenzung ist. Aber es ist auf jeden Fall nach einer wahren Person. Und zwar war das eine, wie nennt man das? Eine Madame, also eine Puffmutter. In den 60ern und 70ern des vergangenen Jahrhunderts. In Paris. Und die war relativ erfolgreich und hat auch so in die High Society ebenso mit reingewirkt, und zwar sowohl in die politische als auch in die so Film High Society. Aber eben jetzt nicht als Darstellerin, sondern eben weil Marlon Brando und Alain Delon und sowas bei ihr eben auch ein- und ausgegangen sind. Und diese Geschichte wurde schon mehrfach verfilmt, sowohl als Softporno, als auch als Drama, als auch, ich glaube, sogar als Serie. Also in jedem Jahrzehnt wird diese Geschichte wieder verfilmt, hat man das Gefühl. Und jetzt ist es so eine, eigentlich eine Drama. Also ich glaube, es ist von Netflix produziert auch, wenn mich alles täuscht. Und es ist, ja, es hat schon auch durchaus Soft-Porno-Elemente, aber noch in einem Rahmen, wo man sagt, ja, ist noch, ja, in einem etwas freizügigeren Netflix-Film noch relativ normal. Also ist jetzt nicht, dass ich Soft-Porno nennen würde, sondern es ist schon ein Drama. Und eben diese Lebensgeschichte von dieser Madame Claude, vor allem jetzt die Zeit, in der sie eben erfolgreich war, und da dann ihre Beziehung sowohl zu ihrer, ja, ihrer Lieblingsangestellten oder eben Prostituierten, die ein bisschen anderen Hintergrund hatte als die anderen, nämlich die kam aus gutem Hause, also sie war irgendwie so eine Diplomatentochter oder sowas. Und hat es eigentlich nicht nötig, sondern hat das im Endeffekt zum Spaß gemacht und ist da sehr schnell zu ihrer rechten Hand eben geworden. Dann hat sie auch so ein bisschen seltsame Beziehung zu ihrem Mann oder zu ihrem Geliebten. Ich glaube, ihr Mann ist das sogar. Und noch so ein paar zwischenmenschliche Beziehungen, die ganz interessant sind, auch diese besprochene Lieblingsangestellte von ihr, die hat auch so einen ganz interessanten Background, so zu ihrem Vater und auch zu einem anderen Mann, mit dem sie ein Verhältnis hat und so. Ja, alles ganz interessant, so als Einzelgeschichten, aber die Geschichten werden irgendwie nur so anerzählt und ja, es ist irgendwie ein komisches Potpourri. Es sieht unheimlich gut aus. Also sieht unheimlich nach 60ern, 70ern aus, fühlt sich nach 60ern, 70ern an. Sowohl was so die Beleuchtung angeht, als auch was Ausstattung und sowas angeht, ist, ja, schauspielerische Leistung auch alles wunderbar. Also es ist, kann man gar nicht, ich weiß nicht, kann ich gar nicht kritisieren, aber am Ende, was am Ende rauskommt, und da muss ich sagen, ist es ein bisschen wie bei Mank? Vielleicht ist das Leben einfach nicht der beste
Drehbuchschreiber.
Der beste Drehbuchautor, genau. Es ist so ein bisschen nicht cineastisch, obwohl es super aussieht, super gefilmt ist, gute Darsteller und Geschichten, die eigentlich Biss haben und auch interessant sind, aber es ist kein roter Faden irgendwie. Es ist irgendwie so, es immer wieder was, ja, es wird dann zum Beispiel irgendwie ein Attentat auf sie verübt. Total interessante Story und die verpufft aber so, weil sie halt wahrscheinlich ist, ich nehme an, dass es auch stattgefunden hat und es musste halt erzählt werden, so wie du es vorhin bei Mank gesagt hast. Da sind halt Szenen drin, die halt erzählt werden müssen, weil es sie gab und weil sie interessant sind, aber sie werden dann nicht interessant erzählt, sondern sie sind einfach nur eine Zutat. So, hier habt ihr. Ah. Und dadurch ist es dann ein bisschen verschenkt.
Ja, klingt so.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil, ja, insgesamt, also ich mochte ihn viel mehr als Mank. So, aber er ist auch so ein bisschen affektiert in seinen Bildern und in seiner Farbe und hat nicht so einen richtigen roten Faden. Deswegen, ja, ich fand es irgendwie lustig, dass ich diese beiden Filme, weil sie ja auf den ersten Blick gar nicht so ähnlich sind, aber am Ende, in dem, wie sie dann bei mir ankommen, sind sie dann doch irgendwie ähnlich.
Ja. Okay.
Ja.
Französischen? Warst du fertig dazu?
Ja, ich habe auf Deutsch geschaut, wenn du das fragen wolltest.
Nee, das wollte ich nicht fragen. Ich wollte überleiten dazu, dass ich vielleicht auch einen französischen Film noch beizutragen hätte.
Ja, mach mal.
Und zwar
mit einem Hund, hast du gesagt, gell?
Mit einem Hund. Der Hund bleibt auf Französisch, wie auf Englisch heißt er, also auf Englisch heißt er My Dog Stupid. Oder My Dog Stupid.
Also auf dummer Hund?
Der Hund heißt so, Stupid. Also. Ihn einfach, ich komme gleich dazu, was mit dem Hund auf sich hat, aber den Hund haben sie dann im Laufe des Films Stupid genannt. Und auf Französisch heißt er Mon Chien Stupid. Also mein Hund, Stupid, mein Hund dumm, Dümmerchen oder sowas in der Art. Genau, auf Deutsch, der Hund bleibt eine Geschichte über einen, ja, im Wesentlichen über eine Familie, aber so ein bisschen die Hauptfigur ist der Vater. Er ist.
Übrigens, dass sie den Titel nicht einfach 1:1 übersetzt haben, ist, weil es dann nicht als Wortspiel funktionieren würde, gell?
Mein Hund doof.
Ja, genau, weil im Französischen wird es nachgestellt. Das heißt, Mon chien stupide kann bedeuten, mein Hund doof. Doof als
Name?
Ja. Als Name oder mein doofer Hund. Und das ist beides dasselbe und das geht halt auf Deutsch nicht.
Ah, okay, deswegen, verstehe.
Ja.
Ja gut, aber auf Englisch haben sie ihn wirklich
My Stupid Dog, ja, die haben es gar nicht kapiert, dass es ein Wortspiel ist.
Okay, egal. Also wir haben Henri als Henry als Hauptfigur gespielt von dem Herrn, der auch der Regisseur ist, Ivan Attal. Und der hat
ist oft keine gute Idee.
Sehen wir gleich.
Weil dann der Außen, weil es dann keinen Außenblick gibt, der sagt, das sah scheiße aus, spiel das nochmal.
Ja, gut, wenn der Kameramann vielleicht weiß, was er tut, der guckt ja eh die ganze Zeit durchs Rohr.
Ja gut, aber der muss dann sich gegen den Chef im Endeffekt durchsetzen. Dem Chef sagen so,
die müssen halt vielleicht lange zusammenarbeiten oder so. Und dann
ja, aber da muss schon viel passieren, dass das gut endet. Also das ist, halte ich für keine gute Idee. Aber gut, ich bin gespannt.
Frag mal, wir reden das nächste Mal über sowas, wenn wir wieder über, das Toilettenraumschiff, wie heißt es? Ah Gott, ich komme gar nicht drauf.
Ja, Orwell.
Orwell, ja. Gut, er ist da nicht der Regisseur, aber er ist ja der Chef.
Aber den stelle ich mir als so einen Chef vor, den du auch sagen kannst, hier, das war nix.
Das war nix, machst du nochmal. Genau. Das ganze Ding mit Wild West, das war komplett nix, den Film kannst du löschen. Gut, ey, wir schweifen ab. Ivan Attal spielt Henri und er ist ein Autor, der vor Jahren wirklich mal einen Hit geschrieben hat, der ihm offensichtlich zu Ruhm und Anerkennung verholfen hat, denn er wohnt an der französischen Atlantikküste. Der Film wurde in Biarritz gedreht und das sieht man hin und wieder auch. So diese Gegend, die wir ja ganz gut kennen aus unseren Urlauben. Südfranzösische Atlantikküste und da hat er ein absurd großes Haus auf schönem Grundstück und so weiter und hat aber mittlerweile diesen ja, diesen Erfolg, dass er da mal so ein tolles Buch geschrieben hat, konnte er nicht wiederholen und hat mittlerweile erwachsene Kinder und der Film, das muss ich ihm auch schon mal als erste große Kritik anrechnen, erzählt unheimlich viel darüber, dass er vor sich hin palavert und uns im Grunde den Plot erklärt, was mich hier wieder sehr genervt hat, auch wenn es manchmal humoristisch ist, was er da erzählt und man da durchaus überschmunzeln oder mal lachen kann, nervt es halt, dass es die ganze Zeit aus seinem Mund rausblubbert und uns nicht irgendwie aus dem Film heraus erklärt wird. Also jedenfalls ergibt der Tatsache, dass er jetzt mit seiner Frau und vier Kindern, die mittlerweile alle so in so einem sehr anstrengenden, also die sind alle über 20, aber die wohnen alle noch zu Hause und der eine will Surfer werden und lässt deshalb seine Mutter die ganze Zeit alles an der Uni für sich schreiben, weil er selber sich im Grunde überhaupt nicht um seine Uni kümmert. Aber und die Mutter darf dann irgendwie nicht zu gut schreiben, weil die hat eigentlich irgendwie mal einen Doktortitel in irgendwas gehabt oder beinahe gehabt, hat die nicht zu Ende gemacht, die Doktorarbeit oder irgendwie so. Und muss dann immer so ein bisschen gucken, ob sie dann zu gut, zu schlecht schreibt oder sowas in der Art, damit es nicht auffällt. Und der andere kifft sich den ganzen Tag die Brains raus und der nächste ist irgendwie so ein Streber-Typ, der so ein bisschen anstrengend ist. Und dann hat er noch eine Tochter, die mit irgendeinem Militärtyp zusammen ist und im Grunde auch alle ganz schlimm pubertär, obwohl sie eigentlich da vom Alter her schon raus sein müssten und ganz schlimm genervt. Und er sieht halt sein Leben im Arsch. Aufgrund der Tatsache, dass ihm seine Kinder auf den Nerven rumtanzen, seine Frau guckt ihm im Arsch nicht mehr an und geht ihm eigentlich, pöbelt ihn auch nur noch dauernd an, dass er ist im Grunde immer an allem schuld und dafür macht er das alles verantwortlich, dass eben aus ihm keine kreativen Höchstleistungen mehr rauskommen oder überhaupt keine kreativen Leistungen mehr. Und dann eines Tages, relativ am Anfang des Films, entdecken sie im Garten einen riesigen Hund, der ihm irgendwie zugelaufen ist, den sie dann Stupid nennen, weil er ein bisschen dumm ist, aber es ist von der Rasse her, ich weiß nicht, ob die was sagen, Mastino Napoletano.
Oh, das ist einer von diesen ganz fiesen, hässlichen Kampfhunden, oder?
Ja, die, in Deutschland sind die unter Kampfhund-Dings-Kontrolle, glaube ich, stehen die. Und das sind so Nachfahren von so römischen Kriegshunden, die sie so...
Sind sie das wirklich oder sagt man ihnen das nur nach?
Weil, man nimmt an, ja.
Weil man sie damit gut vermarkten kann.
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob sie vermarktet werden müssen oder sollen, aber man glaubt ihm das ohne Zweifel, dass er das sein könnte. Also diese wurden dann wohl irgendwie im Krieg eingesetzt oder auch halt so, was weiß ich, um mal einen Gladiator zu zerfleischen und den gegen den kämpfen zu lassen oder so. Es sind unfassbar riesige Hunde, so 70, 80 Kilo aufwärts und sehr muskulös, sehr groß und so ein bisschen hässlich, also eigentlich ziemlich hässlich sogar, mit so runterhängenden, lappenartigen Haut über, also der hat einfach viel zu viel Haut für seine Größe, obwohl er riesig ist, hat er Haut für einen Elefanten auf der Größe eines Hunds, das fällt dann halt so in so Falten runter und irgendwie sieht der auch, der sieht schon lustig aus, also der funktioniert schon als lustiger Hund, obwohl man auch vor dem Angst hat. Und dann macht der Film sowas ganz Infantiles, der Hund besteigt halt dauernd Leute, was halt fies ist, wenn da so ein 70-Kilo-Hund versucht, dich zu besteigen. Und dann wird da so ein bisschen so einen lustigen, so einen pseudo-lustigen Humor draus gezogen, dass der Hund sei schwul, weil er immer nur an Männer rangeht. Und die wollen das natürlich nicht. Und dann ist es diesen französischen Herren da und vor allen Dingen diesem Militärtyp dann fürchterlich unangenehm, dass ihn jetzt dieser Hund besteigt, weil dadurch könnte ja irgendwas von der Schwulheit auf ihn abfärben. Das ist dann, da wird so ein bisschen so ein eigenartiger Penela-Humor dann daraus gezogen, wo ich nicht so ganz mit wollte. Aber was im Kern dann daraus wird, ist halt eigentlich dann eine Geschichte über die Ehe dieser beiden, also dieser Familie einfach, die Mann und Frau in dieser Familie, die haben halt eigentlich ein Problem und darum geht es dann eigentlich in der zweiten Hälfte des Films und dieser Hund ist so ein bisschen so ein Katalysator, weil alle wollen diesen Hund loswerden, alle wollen, dass dieser Hund wieder weg muss und genau aus diesem Grund sagt er dann so, nee, jetzt habe ich endlich mal was, mit dem ich euch auf den Sack gehen kann, so für sich. Und sagt halt deshalb die titelgebende Titel im Deutschen, der Hund bleibt. Und dann ist halt richtig Alarm in der Bude und damit treibt er diese Familie im Grunde zu einer großen Explosion und auseinander. Und wo das dann hinführt, dann ist das im Wesentlichen ein Ehekrise-Film.
Das hat dann gar nicht mehr so viel mit dem Hund zu tun,
oder? Ja, der Hund ist die ganze Zeit präsent, aber der ist halt nur der stiftet das dann halt nur an, sozusagen.
Im Kulminationspunkt der eigentlichen Krise.
Genau. Und dahingehend fand ich ihn dann wiederum ein bisschen interessant, weil als ich dann mich darüber noch ein bisschen belesen habe, dass dieser Film nicht nur von jetzt habe ich seinen Namen verrissen, Ivan Attal oder so heißt er, glaube ich, dass der der Regisseur ist und die Hauptfigur, sondern seine Frau wird gespielt von Charlotte Gainsbourg.
Ist sie wieder nackt?
Sie ist einmal
in jedem ihrer Filme?
Einmal ganz kurz in so einer Rückblende auf einem Foto nackt.
War klar.
Und ansonsten aber sehr, sehr bekleidet. Und das ist auch im realen Leben seine Ehefrau. Und und dann kommt noch dazu, dass einer der Kinder wird auch von einem der von deren echten Kindern gespielt. Also ist so eine Art Familienproduktion, wo man dann einfach mal mal alle womit so nimmt. Womit
wir wieder bei meinem Thema vom Anfang wären.
Ja, vielleicht war es am Ende noch der Familienhund, das habe ich nicht rausbekommen. Das ist
eine gute Idee.
Ja, nee, nicht durchgehend, aber es war mal so ganz nett, den jetzt mal. Also den muss man nicht gesehen haben, auf gar keinen Fall. Aber wenn man irgendwie reinstolpert, tut man sich da auch nicht weh, wenn man den anguckt.
Ich habe übrigens ein bisschen was zu den Hunden mittlerweile recherchiert.
Ja.
Also man sagt, sie seien ein direkter Nachfahre des römischen Kriegshundes, der Molosser. Und dieser Molosser, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, wenn man da sich anschaut, was das für ein Hund ist, steht, dass es im Endeffekt ein Oberbegriff für massige und muskulöse Hundetypen ist. Das heißt, es ist sehr allgemein.
Okay.
Und am Ende, hier unser Mastino Napoletano wird seit 1947 gezüchtet. Ne? Also es ist halt wie die meisten Hunderassen so ein Produkt der letzten 150 Jahre oder in dem Fall nur 100 Jahre, 80 Jahre. Mit einer schönen Geschichte.
Okay. Okay, also schöne Geschichte, trotzdem glaube ich gefährlicher Hund.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Nicht so als Schoßtier geeignet, würde ich sagen. Nee. Ist auch schön irgendwo habe ich gelesen, dass sie ein Problem mit ihren, wie heißt es, Wesen, nee, sagt man so? Ja, also sozusagen, wie sie so drauf sind, ob sie
der Charakter.
Stabilen Charakter haben oder ob du da so ein bisschen so den Joker ziehst und dann oder eben nicht den Joker ziehst und dann hast du so einen Monsterhund. Ja, also ich glaube, weder einen Molosser noch einen Mastino Napoletano möchte ich jetzt als meinen nächsten Familienhund haben.
Ich habe übrigens, was so Züchtung angeht, hatte ich neulich ein Erlebnis, da schlich über unsere Terrasse eine Katze, die ich vorher noch nicht gesehen hatte, die so sehr, sehr pelzig, plüschig war, und auch relativ hässlich und die krass gehinkt ist, also richtig so, also man hat ja halt angesehen, dass die richtig uralt ist und also sie hat sich richtig schwerfällig bewegt und da habe ich dann gegoogelt, was das für eine Rasse ist, weil ich halt auch wissen wollte, so, was die Wert ist und so, also was hier bei uns so rumläuft, weil normalerweise laufen hier halt nur so europäische Kurzhaar durch die Gegend. Und da habe ich rausgefunden, dass diese Katze so überzüchtet ist, dass es normal ist für diese Katzen, dass die so hinken, dass das eben keine Alterserscheinung ist, sondern dass die halt irgendwie einen krassen Beckenschaden oder weiß der Teufel was haben und auch in der Regel Schmerzen haben und in der Regel dann auch frühzeitig eingeschläfert werden.
Und dann hast du sie einfach mal aus Gnade erschossen, was?
Ja, sie ist dann eh in meine Rattenfalle gelaufen und war dann hinüber. genau, die hatte so, genau, deswegen konnte ich sie leicht googeln. Sie hatte so Knickohren, so Schlappohren.
Ah, ja, das haben nicht einfach, viele Katzen, ja.
Habe ich irgendwie Knickohrkatze gegoogelt und dann habe ich sehr schnell ein Ergebnis gehabt.
Hast du erstmal einen Film von Til Schweiger gefunden, den du wegklicken musstest und dann?
Ja, genau. Ja, wo ich mir auch dachte, irgendwie ist das doch schon. Also es ist schon krank von uns Menschen, oder? Dass wir extra sowas züchten, was Schmerzen haben muss und was Leid haben muss, nur weil es niedliche Knickohren hat. Das finde ich total seltsam.
Ja, es ist seltsam und was auch, wie gesagt, seltsam ist, dass Til Schweiger noch keinen Film Knickohrkatzen hat. Das verstört mich jetzt nachhaltig, dass das noch nicht passiert ist. Das Universum ist hier in der Bringschuld.
Ja, vor allem, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, gell? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich dem Tier, dem Einzeltier irgendwie den Wert absprechen will, gell? Oder das Recht zu leben oder sowas. also so einen euthanastischen Gedanken oder wie man auch immer das nennen mag. Aber es ist, das Kranke ist halt, also von menschlicher Sicht krank, ist halt, dass extra sowas gezüchtet wird und dass dann extra weiter gezüchtet wird, also extra dieser Fehler weiter produziert wird, weil man sich daran erfreut. Also finde ich sehr absurd und schon noch irgendwie pervers von uns Menschen. Also, nein.
Ja, ja. Ja. Und wir möchten auch nochmal klarstellen, dass die Katze nicht in deiner Rattenfalle verhält.
Nein, natürlich nicht.
Nein, für den Fall, dass das jetzt jemand geglaubt hat. So, ich verbinde dich nochmal neu, weil ich höre dich gerade schlecht. Bleib mal gerade dran. Ja, dann machen wir damit den Hund und zu und die Katzen auch. Mhm. Du hast noch irgendwas Hab über ich? Völker in Europa Ach, geguckt.
Tribes of Europa.
Europa. Sind wir in Spanien oder so?
Nee, wir sind Deutschland. Da geht's gleich los. Warum nennt man das so? Warum nennt man das nicht Tribes of Europe oder Stämme Europas? Warum nennt man das Tribes of Europa? Ich weiß es nicht.
Das wird so ausgesprochen in der Serie, oder?
Ja, es wird darin sogar so ausgesprochen. Das ist schlimm. Also, das ist eine dystopische Serie, in Deutschland entstanden. Zum Teil auch mit gleichen Schauspielern wie in Dark, weil das ist schon ein naheliegender Gedanke. Es möchte so, natürlich ist ein ganz anderes Genre irgendwie und auch, aber es ist so von der Düsterheit und sowas, möchte das schon so in die Fußstapfen von Dark treten, hat man das Gefühl. Und die Story ist ganz kurz, die spielt Ende unseres Jahrhunderts oder ich glaube so um die 70er unseres Jahrhunderts. Und die Zivilisation im Endeffekt ist zusammengebrochen. Ich glaube, so Ende unseres Jahrzehnts, so irgendwie 27 oder 28 oder so. Man weiß nicht so ganz warum. Plötzlich ging kein Internet mehr und Technik ging nicht mehr und dann ist die EU in sich zusammengefallen und die ganzen Nationalstaaten sind zerfallen und es vagabundieren jetzt Tribes durch Europa, die Vormacht versuchen an sich zu reißen. Und sehr unterschiedliche Tribes natürlich, die aus extremen Klischees bestehen. Und also man hat zum Beispiel so um Leipzig herum die Femen, die eben nur Frauen sind, die eben so krass gegen Männer sind und so, ja. Und dann hat man die Crows, die alle ganz schwarz gekleidet sind und immer auf so Industrial Gothic Partys gehen und ultra brutal sind so ein faschistisches Regime in Europa errichten wollen mit brutaler Gewalt. Und dann hat man die Origines, die im Wald leben und ganz im Einklang mit der Natur sind. Also es ist wirklich krasse Klischees. Lächerlich krasse Klischees. Und solche, dann gibt es noch eine Republik, Crimson Republic, das sind im Endeffekt Militaristen, also die sind so aufrechte Amerikaner, könnte man sagen, aber halt in Europa. Mhm. Unsere Protagonisten sind drei Geschwister, die Origines sind, also die im Wald leben und die bekommen ein Artefakt in die Hand, weil nämlich über dem Wald ein Fluggerät abstürzt von dem Tribe, der extrem hochentwickelt ist, nämlich den Atlantiern, glaube ich, heißen sie, wenn ich mich recht erinnere. Über die weiß man nicht sehr viel, nur dass sie ultratechnisch hochentwickelt sind. Also die haben so
Atlantis. Weiß man ja.
Richtig, die haben noch so die ganzen, so Internet und sowas haben die halt wahrscheinlich alles noch und so. Und die bekommen eben dieses Artefakt, einen Kubus, so einen etwas über Faust großen Kubus, der blau leuchtet und die Gegend scannt und sich in Verbindung setzt mit einem der Geschwister. Und seine Aufgabe ist es, diesen Kubus zu den Atlantiern zu bringen, weil irgendwie eine große Bedrohung droht und so. Nun gut, jetzt kommen dummerweise in diesem Moment die Crow und überfallen die Origines und schlachten sie ab, weil sie nämlich immer alles abschlachten. Da ist gleich der erste Kritikpunkt für mich. Ah, nee, zur Kritik komme ich gleich. Und die drei Geschwister werden getrennt. Der eine wird verschleppt von den Crow und wird da als Sklave gehalten und muss sich dann da vom Sklaven
hocharbeiten. Spoilerst du gerade alles oder wie ist
das? Ja, ist mir wurscht. ist totale Scheiße. Ist auch nicht so. Nee, ist mehr noch die. Das ist alles recht früh noch, ja, dass sie getrennt werden. Und der eine muss eben mit dem Kubus, schlägt sich durch die Gegend und wird dann begleitet noch von einem anderen, den er kennenlernt, der auch ein Abziehbild sondergleichen ist, der so ein Taugenichts und Schrottsammler, ja, also ganz schlimm. Und was mit ihr passiert, habe ich jetzt gerade vergessen. Ach genau, sie schließt sich der Crimson Republic an, also diesen Militaristen. Und so kämpfen sie so alle für sich so sich durch diese dystopische Welt. Und wir sehen ziemlich viel von den Crow vor allem. Ja. Das sind so die Oberantagonisten eines extremen Klischees. Eben so stark klischeehaft, dass man es nicht so ernst nehmen kann, wie so viel in dieser Serie. Man kann das alles nicht ernst nehmen. Und da bin ich bei den Kritikpunkten. Es sieht total gut aus, finde ich. Die Kulissen sind ultra gut. Das ist, glaube ich, also relativ viel um Berlin nämlich angedreht. Ich habe es nicht recherchiert, wo es gedreht ist, aber viel so diese, da kennst du dich besser aus, so diese verfallenen, coolen Spots um Berlin, sowas.
Also Lost Places, so, ja.
Ja, so Lost Places, genau. Genau, da gibt es um Berlin einiges und das ist wahrscheinlich auch in Osteuropa ist da einiges gedreht. Leider, und das muss ich sagen, das erwarte ich besser von der deutschen Produktion, ist es geografisch völlig daneben. Also so, wie ich das eigentlich nur aus Amerika kenne, gell? Die eben Europa so als Kulisse benutzen und dann denen es aber egal ist. Ja, die befinden sich irgendwo, wahrscheinlich irgendwo in Tschechien oder so.
Kroatien wurde hier an so einem Schloss, was irgendwie so ein komischer, spaciger Metallbau ist.
Ja, das ist auch cool.
Viel genau. Gedreht, ja.
Ich meine nicht mal, wo es gedreht ist, sondern wo es stattfinden soll. Die sagen ja so, wir sind jetzt hier und wir müssen nach Berlin, was jetzt irgendwie anders heißt. Und wir müssen uns dafür ja erstmal jetzt hier durchkämpfen und dann an Leipzig vorbei. In Leipzig müssen wir aufpassen und dann nach Berlin. Ja, also es klingt so, als würde es irgendwo in Böhmen oder so irgendwo da stattfinden, ja. Und auf der gleichen Ebene sagen sie dann irgendwie, ja, okay, jetzt haben wir es noch. Ja, wir müssen nach Süden, 150 Kilometer noch und dann sind sie am Meer. Und halt, und nicht an der Adria, sondern irgendwie, wo ich denke, wo seid ihr denn jetzt? Ja, das passt ja gar nicht, also so völlig unbewaldet, ja, also so, es muss noch irgendwie weit südlich von Griechenland sein, so, wo ich denke, so, ihr wart eben noch in Tschechien und seid 150 Kilometer nach Süden gefahren und jetzt gibt es da keine Pflanze mehr, das ist halt irgendwie komplett fiktiv, gell? Ja, kann man sagen, das ganze Ding ist fiktiv, aber das erwarte ich irgendwie besser von Europäern. Also es erwarte ich von der europäischen und auch von der deutschen Produktion irgendwie, dass das irgendwie realistischer verortet ist. Und was unrealistisch angeht, geht's halt, ja, ist halt so viel. Ja, natürlich, diese Tribes sind komplett überzeichnet, weil es Klischees sind. Das ist okay, da gehe ich ja mit. Aber dann muss das irgendwie konsistent sein, ja. Da haben wir diese Origines, wo es am Anfang losgeht. Und die leben halt im Wald, im Einklang mit der Natur. Und die haben so ein Unterschlupf. Das ist so, ja, zwischen so Felsen. Da sind so Felsen im Wald. Das sieht unheimlich gut aus. Und so, zwar so Felsen, die irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht schätzen, 20 Meter hoch sind oder so, mit so Schluchten und so Hängebrücken, die da drüber gehen und so, alles super. Und dann kommen diese Crow und die werden praktisch angekündigt, oh, die Crow kommen, oh, scheiße. Und dann stehen die Crow halt oben auf dem Felsen und brauchen die unten halt nur abknallen, ja. Wo ich mir denke so, ihr wart jetzt 50 Jahre im Wald. Ihr habt dieses Lager 50 Jahre aufgebaut und ihr schafft es nicht, mit diesen Felsen und dem Wald und mit eurer Ortskenntnis euch da einen taktischen Vorteil zu verschaffen, sondern die Crow kommen und haben nach 5 Minuten den taktischen Vorteil? Das kann doch nicht sein. Also, sorry. Warum lebt ihr überhaupt noch da? Ja? Warum seid ihr nicht vom ersten Pinguin gefressen worden, der vorbeigekommen ist? Also, das verstehe ich nicht.
Das ist ein europäischer Film mit schlechter Verortung. Da könnte durchaus mal ein Pinguin im Bild umherspringen.
Ja, genau, meine ich.
Einen essen.
Das kann doch nicht wahr sein. Und sowas kommt halt immer wieder, wo ich denke so, ah, nein, das kann nicht sein. So, warum sollte das so passieren? Das ist,
ah, ja.
Schlimm. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist total trashig und ärgerlich, aber es fesselt doch irgendwie. Also es ist eine, ich glaube, 6-teilige Serie, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 6 Teile, 45 Minuten oder so. Und wir haben die an einem Abend durchgebinged. Also wir haben irgendwie um 9 angefangen und waren irgendwann um 1 oder so fertig. Also das schaut sich schon süffig weg, muss man schon sagen. Also fällt schon so ein bisschen in die Kategorie, auch wenn ich die nicht so mag, aber es ist schon so ein Guilty Pleasure. Es ist, es macht irgendwie Spaß, obwohl man sich zwischendrin immer mal ärgert. Also man kann das schon gucken. Aber es ist halt nicht ernstzunehmend als Dystopie. Es ist schon, ja, Quark. So ein bisschen Trash halt.
Ja,
es ist Quark, genau, aber netter Quark. Und halt die Bösewichte sind so ultra böse. Das ist halt total irre. Aber egal. Macht Spaß.
Okay.
Und, ach genau, und eine Sache noch. Es ist krass vorhersehbar. Also es ist wirklich, meine Frau und ich haben uns dann halt zum Teil so einen Spaß gemacht, eben so Sachen vorherzusagen. Ne? Zu sagen so, okay, ja, ich glaube, den er da treffen wird, das wird der und der sein. Und den wird er töten müssen. Und dann kommt es halt genau so, gell? Irgendwas anderes. Ja, ich nehme an, er wird ihn verraten und dann wird er wahrscheinlich doch noch zur Besinnung kommen, oder? Und dann passiert das halt eine Minute später oder so. Immer wieder. Aber man kann es ihm nicht so übel nehmen, weil es irgendwie, ja, es ist irgendwie, es ist süffig auf eine trashige Weise.
Okay.
Ja.
Nun denn.
Ja. Wenn man mal 5 Stunden Zeit hat, kann man mal machen.
Kann man mal Tribes of Europa gucken.
Schon der Titel ist so trashig. Das ist so schlimm.
Okay, man darf aber Europa eintippen, wenn man das sucht. Ja, man muss jetzt nicht.
Ja, nee. Und,
ja. Frag ja nur.
Mhm.
Ja, nee, dann sind wir dann mit dem Filmcontent durch soweit.
Mhm.
Ansonsten ist heute natürlich Apple Keynote, aber ach, ich habe noch nichts gesehen. Ich werde das nachholen, damit ich da nächste Woche mit Herrn Giesbert drüber fachsimpeln kann, der es wahrscheinlich jetzt schon geguckt hat oder halt doch direkt ins Bett gegangen ist.
Ja, ich glaube auch.
Wissen wir nicht genau. Ja, weiß nicht, hast du sonst noch lustige, unterhaltsame Dinge erlebt? Was macht dein Garten? Was machen die Hühner? Ach nee, ist ja immer noch Pest, ne?
Ist immer noch Pest, ja. Also Grippe. Ich habe gartenmäßig hab ich ziemlich viel gepflanzt.
Oh stimmt, du hast irgendwie 5000 Bäume oder sowas.
Ja, ich bin gerade mal wieder sehr im Rausch. Ja, ich war hier im Garten, Baumschule hier in der Nähe. Und war wirklich begeistert, was für eine tolle Auswahl die haben. Und konnte dann nicht umhin, ein paar Sachen zu kaufen. Und obwohl mein Garten ist tatsächlich jetzt schon, dass ich durch den Garten gehe und denke so, okay, ich will noch das und das. Und wo stelle ich das hin? Hier, was ist denn mit der Pflanze? Möchte die nicht langsam eingehen, damit ich sie durch etwas anderes ersetzen kann und so?
Möchte ich die nicht ausgraben und so versehentlich in einen Schredder fallen lassen?
Ja, ich habe tatsächlich im Vorgarten so eine Pflanze, wo ich mir denke, so, da hätte ich gern so einen, ich glaube, der nennt sich, So, ja, das ist so eine Azalee oder irgend sowas. Da habe ich halt so viele von und ich mag sie nicht besonders. So Azalee oder wie heißt das nah Verwandte davon?
Nicht mal.
Schon wieder vergessen. Wovon ich wirklich absurd viele habe und alle mich total, also alle alten Menschen mich total beneiden. Oh, ist so toll. Ja klar, ich habe es halt von meiner Schwiegermutter übernommen, deswegen, das ist halt so eine alte Menschenpflanze. Was
ein bisschen ist denn, gemein.
Wie heißt denn? Ja, ist es, aber es ist leider so. Wo meine Mutter immer sagt, oh nein, die sind so schön. Die musst du gut pflegen.
Ja, du bist und ja auch Zielgruppe.
Meine Schwiegermutter auch so, ah, die musst du gießen im Sommer. Ich habe keine von denen, auch nur einen Tropfen Wasser gegeben die letzten 2 Jahre. Wie heißen diese Azaleen-Verwandten? Verdammt nochmal.
Rhododendron.
Rhododendron, genau. Davon habe ich reichlich, die riesengroß sind und mordsmäßig blühen. Und die, muss ich sagen, vertragen die Trockenheit ziemlich gut. Also lasst euch nicht erzählen, dass die unbedingt Wasser brauchen. Die schaffen das auch ganz ohne. Aber die Azaleen, die schaffen es zum Teil nicht. Da sind wir jetzt tatsächlich anderthalb eingegangen. Und ich glaube, die eine werde ich bald rausreißen. Und durch einen Liebesperlenstrauch oder so ähnlich heißt das. Ich glaube, das ist aber tatsächlich nur eine Handelsbezeichnung. Ich weiß nicht, wie der wirklich heißt. Das ist nämlich ein Busch, den ich hier im Odenwald mal gesehen habe vor einem Jahr und war total begeistert. Der hat solche grell-lila-farbenen Früchte, die man nicht essen darf. Aber es sieht toll aus und sowas hätte ich gerne. Das ist richtig so ein totales, völlig unerwachsenes Poser-Gewächs. Also total passend zu mir, statt Rhododendron. Was ich an Rhododendron rausgerissen habe in diesem Garten und es sind immer noch so viele. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es war ja früher, unser Wohnzimmerfenster war ja komplett zugewachsen mit Rhododendron. Man konnte ja gar nicht rausgucken. Also es war ja richtig dunkel im Wohnzimmer und die habe ich alle weggerissen. Naja, auf jeden Fall, ich habe einen Pfirsichbaum gekauft, einen sehr schönen.
Sehr gut. Wird der tragen oder ist das erst noch 20 Jahre hin, bis das soweit ist?
Das ist bei diesen Steinfrüchten dauert es leider immer ziemlich lang, bis die tragen, aber er blüht schon. Ich habe ihn blühend eingesetzt, also ich bin guter Hoffnung. Und er ist ziemlich hoch, das ist so ein Hochstamm. Also im Endeffekt ist es genauso wie ein kleiner Baum, nur haben sie halt einen Stamm noch dazwischen gepfropft, wodurch er halt jetzt irgendwie 2,5 Meter hoch ist. Und die Astverzweigung so in Augenhöhe losgeht. Das heißt, man kann den dann direkt mit der Hand beernten, wenn das dann mal irgendwann sein wird. Ich hoffe, dass er schneller tragen wird, als die Engerlinge ihm zu Leibe rücken, so wie sie dem vorherigen Pfirsichbaum zu Leibe gerückt sind. Der aber auch kleiner war. Und dann habe ich noch eine Himbeere gekauft, eine gelbe Himbeere. Und eine Josterbeere und 2 Weinreben, und zwar eine Muscatella-Traube und eine kernlose Traube. Eine Kirsche habe ich von meinen Eltern bekommen, die habe ich auch eingepflanzt letztes Wochenende. Und noch eine andere Kirsche, weil ich gelesen habe, dass es besser ist, wenn, also auch bei den Selbstbefruchtenden besser ist, wenn man noch eine Befruchtersorte daneben stehen hat. Deswegen habe ich 2 Kirschbäume, um sicher zu gehen. Und weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eine durchkommt. Wie gesagt, Engerlinge und so. Ich glaube, das war es ziemlich.
Wir halten fest, du kaufst nur Dinge, die was zu essen machen.
Fast nur, ja. Weiße Johannisbeere habe ich noch gekauft. Und eine veredelte Brombeere. Ja, ich bin eigentlich fast nur so. Also wie gesagt, dieser Liebesperlenbusch, den kann man nicht essen. Aber das sieht einfach so geil aus. Das möchte ich haben. Und jetzt liebäugle ich noch mit einer essbaren Vogelbeere. Ich glaube, die ist gar nicht verwandt mit den Vogelbeeren. Die Blätter sehen völlig anders aus. Oder essbare Eberesche. Ich weiß nicht, wie sie genannt wird. Egal, aber ich glaube, es ist weder eine Vogelbeere noch eine Eberesche in Wirklichkeit, aber ist essbar. Und sowas will ich noch haben. Aber ich weiß, da weiß ich tatsächlich nicht, wo ich es hinstellen soll. Also ich überlege so eine Stelle im Vorgarten, vielleicht da noch ein bisschen Platz zu schaffen und noch ein Rhododendron stark zurückzuschneiden und ein Kirschlorbeer und vielleicht kriege ich dadurch Platz, aber also der Garten ist jetzt schon tatsächlich ziemlich voll mit Pflanzen. Ich muss mich jetzt zügeln oder warten, bis halt das nächste stirbt, dass ich es ersetzen kann. Ach, und Holunder, schwarzen Holunder, schwarzblättrigen Holunder habe ich noch gesetzt.
Ja. Na dann.
Also ich habe es mal wieder hart eskalieren lassen, was angeht.
Sehr gut.
Der Stefan hat am gleichen Tag, ohne dass wir uns abgesprochen haben, auch einen Baum gepflanzt. Da kann er dann nächste Woche berichten.
Oh ja, das muss er noch wissen, genau.
Ja.
Da da so ein bisschen übers Mäuerchen guckt.
Ja.
Genau, ja, nee, ich habe nichts gemacht, so Nennenswertes. Außer, nee. Außer was ich vorhin erzählt habe, den Wurstautomat leer zu kaufen.
Das Wort alleine ist schon so gut. Der Wurstautomat.
Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst nennen soll. Er gibt ja auch Bier und Käse und sowas von sich, aber ich nenne ihn halt immer den Wurstautomaten. Ja. Und ich hatte bisher noch keinen Fail. Also mein Bruder hat ja damals da so ins Klo gegriffen, aber bisher bei mir performt er tadellos. Und ich habe mich jetzt rangemacht, ich hatte dich ja kurz angeschrieben, wie heißt's, BAFA-Umweltbonus fürs Elektroauto zu beantragen. Du hast ja dein Auto gekauft, ne? Da hast du es ja etwas einfacher, weil dann hast du ja mit dem Kaufvertrag im Grunde schon fast alle Unterlagen in der Hand, die du so
brauchst. Ja, eben, ich habe mich gewundert, dass du das jetzt noch nicht, dass du das noch nicht gemacht
hast. Ja, bei Leasing ist das dann so, dann brauchst du ein Schreiben. Bei Leasing ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Du hast jetzt irgendeine monatliche Rate und du hast vielleicht eine Anzahlung, also eine Leasing-Sonderzahlung geleistet oder auch nicht, ist ja irrelevant. Aber wer sagt dir denn jetzt, wie dieses Leasing basiert ja auf irgendeiner Kilometerleistung, die vereinbart wurde mit dem Leasinggeber, also wahrscheinlich einer Bank. Und die berechnen dann irgendwie irgendeinen erwarteten Restwert, was sie halt glauben, was sie dir demzufolge so monatlich abnehmen müssen. Aber jetzt will das BAFA ja wissen, ob der Hersteller seine 3.000 Euro oder was auch immer der Hersteller da leisten muss.
4.000, ja.
3.000 irgendwas, ja genau. Ob die auch geleistet wurden. Also ob das BAFA leistet seine 6.000 und der Hersteller muss ja auch irgendeinen Anteil leisten. Und in so einer Leasingrate, naja, ist das jetzt da drin oder nicht? Und das muss der Leasinggeber muss dann eine Bescheinigung schreiben, wo drin steht, wie er das verrechnet hat und wie er auf die Leasingrate gekommen ist. Und dieses Schreiben erhältst du dann halt irgendwann nach Abschluss des Leasingvertrags und die Volkswagen Financial Services irgendwas Bank hat sich da jetzt, sagen wir mal, nicht mit Geschwindigkeit bekleckert. Aber mittlerweile habe ich alle Unterlagen und jetzt habe ich das auch zusammen.
Und dann kriegt man die vollen 6.000?
Ja, genau.
Und kriegt man die denn auf einmal, oder?
Ja, ja, klar, die kriegst du auf einmal.
Ja, so klar ist es nicht, weil eigentlich ist es ja dann wie ein Kredit, weil die Volkswagen, also du hast ja im Endeffekt den Kaufpreis nicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht beglichen, wo du die 6.000 bekommst. Und auch VW hat ja im Endeffekt im übertragenen Sinn noch nicht ihre knapp 4.000 schon gezahlt, weil die sind ja reingerechnet in die nächsten Monate und Jahre Raten, oder?
Ja, natürlich, aber
also eigentlich gibt dir die BAFA da ja einen Kredit, wenn man so will, oder? Oder geht in Vorleistung. Die sind die einzigen, die alles direkt zahlen, gleich zahlen.
Ja, nee, die Bank hat ja also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass VW Financial Services und VW der Hersteller zwei unterschiedliche Unternehmen sind, die natürlich irgendwie unter einem Dach stecken, aber es könnte ja auch einen anderen Leasinggeber geben als VW.
Ja.
Könnte ja jede Bank Leasingunternehmen sein. Oder sowas. Ja, genau. Also könnte ja sein. Und die zahlen natürlich das Auto, die bezahlen das Auto bei VW für mich. Und holen sich da halt von mir eine monatliche Rate und holen sich dann halt von mir irgendwann nach Ablauf des Leasings das Auto.
Achso, und weil sie mit dir einen Vertrag haben, einen Leasingvertrag, sind sie ja im Endeffekt schon sicher, dass sie es zurückbekommen.
Richtig.
Wenn man so will.
Ja. Und ich bin bei der BAFA auch verpflichtet, das Auto mindestens 24 Monate zu leasen. Du darfst halt nicht solche 6-Monats-Leasings machen.
Das ist bei uns aber auch so. Wir sind, glaube ich, auch verpflichtet, es eine Zeit lang zu behalten oder so.
Ja,
oder?
Genau. Ja, da haben halt irgendwie Leute am Anfang scheinbar Auto kaufen, also Prämie kassieren, Auto 2 Monate später wieder verkaufen, nächstes Auto kaufen, Prämie kassieren und dann dadurch...
Ja, Moment, aber welcher Idiot kauft denn das dann, ohne dass er eine Prämie kriegt? Ist ja bescheuert.
Ja, hier vielleicht in Deutschland nicht, aber wer weiß, ob es andere Länder gibt, natürlich, in denen das dann ein sehr, sehr günstiger Gebrauchtwagen ist, den sie dir aus den Händen reißen.
Ja, das stimmt, das könnte sein, ja.
Ja. Und wenn du dabei einen Gewinn machst dann, in irgendeiner Form.
Ja, stimmt. Gute Idee.
Ja, da haben sie jetzt einen Deckel drauf gemacht. Und ja, naja. das habe ich jetzt beantragt. Mal gucken, wie schnell die BAFA jetzt mittlerweile ist. Ich habe ja jetzt irgendwie gelesen, dass sie mittlerweile in ihrem Bearbeitungstempo deutlich zugelegt haben. Insofern wäre das ja schön.
Ja, also bei uns ging das super schnell. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich meine, wir haben das zwischen den Jahren beantragt und hatten es, glaube ich, sogar noch im Januar. Also wenn nicht im Februar. Also es ging super schnell. Hm. Also so gefühlt einen Monat.
Cool, ja, das wäre ja super.
Ja. Vielleicht waren es auch 2 Monate. Aber es ging auf jeden Fall sehr schnell.
Ja, cool. Ja, ansonsten habe ich nichts erlebt. Insofern kommt dann jetzt die Rubrik, die unvermeidliche, der Jazzwitz der Woche.
Ich dachte, es kommt, was wir nächste Woche schauen.
Aber. Ja, das kommt danach noch. Aber den Jazzwitz der Woche müsste ich ja jetzt eigentlich mit dem Jingle einleiten. Aber den habe ich gerade nicht. Den hat nur der Stefan. Deshalb, vielleicht kann ich ihn beschaffen für den Schnitt und kann ihn dann an der Stelle hier einfügen.
Okay. Was ist ein Jazz-Posaunist ohne Freundin? Obdachlos.
Ich habe gerade überlegt.
Schön, dass du beim Lachen so einen Posaunenton gemacht hast.
Ich habe während du den so, habe ich überlegt, so dachte ich, komme ich auf die Pointe und dann hat sie mich kalt erwischt, weil ich bin nicht draufgekommen.
Ja, wahrscheinlich auch so ein Witz, den es mit jedem Musiker gibt, in jeder Variante.
Aber den musst du ja, ja, okay.
Ja.
Ja, schön. So.
In diesem Sinne brauchen wir jetzt nur noch die nächste Woche.
Richtig.
Was hat uns der Stefan kredenzt?
Der Stefan.
Du weißt nämlich schon länger,
nicht. Ja, ich weiß den Titel, aber schlauer bin ich dadurch auch nicht. Wir haben Stefan vorhin ganz knapp vor Anfang der Sendung noch eine Nachricht geschrieben, ob er uns denn vielleicht noch sagen möchte, was wir nächste Woche schauen sollen. Und er hat es getan. Mhm. Der Film heißt auf Deutsch Monster Problems, auf Englisch, so scheint er auch bei Netflix gelistet, weil so hat es mir Stefan geschickt, Love and Monsters.
Ah, siehst du, ich habe vorhin zu dir gesagt, ich habe 2 Filme in der Auswahl, die ich nächste Woche vorschlagen will und ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll, ich tendiere aber zu einem und das ist der, zu dem ich tendiert habe. Okay, dann nehme ich den anderen.
Ja, dann nimmst du nächste Woche den anderen und das ist ja dann
auch. Ja, ich freue mich, dass, der sah super aus in der Vorschau.
Okay.
Love and Monsters, gell?
Love and Monsters.
Ja.
Interessanterweise, ich hatte noch nie davon gehört, ich weiß nicht, wie ihr immer auf diese Filme kommt.
Wahrscheinlich viel Übereinstimmung. Wird mir allerdings nicht angezeigt. Wird mir die Übereinstimmung nicht angezeigt, wenn ich ihn auf meiner Liste habe? Kann das sein?
Das kann ich dir nicht beantworten. Sieht so ein bisschen teilweise so aus wie Versatzstücke aus. Es sind so riesige Monster im Wald und sieht alles ganz.
Es ist sehr Comedy-mäßig und sehr auf der Metaebene. So ein bisschen wie, wie heißt dieser Zombie-Film, der auch so auf der Metaebene ist? Dieser Zombie-Comedy-Film, der
Zombieland.
Zombieland, genau. So ein bisschen wirkt das. Aber noch überdrehter. Okay. Ich fand es da sehr gut aus. Ich bin gespannt, wie es wirklich ist. Heute Nummer 1 in Deutschland übrigens.
Ah, was? Ist nichts für Trypophobiker. Also diese Angst vor Löchern.
Vor Löchern?
Ja.
Echt?
Ja, ich habe hier gerade so ein bisschen die Fotos durchgeguckt, oder? Ich schicke dir gerade mal eins.
Ich habe Angst.
ja, wir hatten es davon und ich klicke das gerade so durch und denke mir, das ist aber auch jetzt so Leute mit Löchern schwierig. Ja. Gerade geschickt ist in der E-Mail.
Ja, ich hab da nicht so ein Problem mit, aber
ja. Aber du siehst die Löcher.
Ja, sind halt so Waben, gell?
Ja. Manche Monster sehen auch, wie Jabba da hat. Es ist wirklich, ich bin gespannt, was uns da erwartet.
Ja,
ich bin auch wenn ihr nur die Bilder guckt, ohne den Trailer, sieht es überhaupt nicht lustig aus.
Nee, es ist doch sehr, sehr lustig. Also kam mir sehr lustig vor. Ich bin gespannt, wie ich meine Frau dazu bewege, das zu schauen. Ja, mal gucken.
Ich meine wahrscheinlich einfach gar nicht. Das wird.
Ja, und ich hoffe halt, dass es nicht so wird wie bei diesem Koreanischen, was wir neulich geschaut haben, was auch sehr im Trailer so ganz gut aussah und dann so verpufft ist. Wie hieß das?
Space Sweepers, ja. Ja, das war ja mein Pick, ja, stimmt.
Ich hoffe, dass es nicht so ist.
Mal gucken. Diesmal ist es nicht aus Korea, sondern aus Deutschland, wenn ich es richtig gesehen habe.
Echt?
Ja, ich meine schon. Oder? Oder habe ich was falsch? Nee, kann auch sein, dass ich
falsch. Nee, das kann nicht sein.
Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Love and Monsters.
Guckt mal das denn, wo es herkommt. Ach hier, nee, Kanada, Vereinigte Staaten.
Okay. Wo habe ich denn Germany? Ach, das war, nee, es stand nur da oben beim Release-Date. Ich bin einfach dumm und habe an der falschen Stelle geguckt. Ich nehme alles zurück und behaupte Kanada. Ja, na dann. Würde ich sagen.
Na dann.
Nächste Woche Folge 678. Das hier war die 677. Ihr dürft uns gerne in den Kommentaren auf sneakpot.de sagen, warum Christoph unbedingt nochmal Citizen Kane gucken sollte oder warum ich es lassen soll und wie ihr mit Mank umgegangen seid. Und wenn ihr euch beeilt, könnt ihr in den Kommentaren noch posten, was ihr glaubt, wie viele der Oscars Mank abräumen wird. Und in der nächsten Woche können wir dann genau das dann auch schon mal ein bisschen rückblickend betrachten und werden außerdem über Love and Monsters reden. Bis dahin, danke fürs Zuhören und schlaf gut, guten Morgen, guten Abend.
Und gute Nacht,
falls wir es nicht mehr sehen. Rennt noch ein bisschen weiter, das ist noch nicht ganz voll, der Ring. Ihr macht das schon. Tschüssi.
Ach, das ist so ein,
wenn du
so eure Überwachungsgeschichten,
ja? Ja, genau.
Selbstüberwachungselektronik.
Genau, Selbstüberwachungselektronik macht auf meinem Armband immer drei Ringe und je mehr du dich bewegst, desto irgendwann sind sie dann voll und dann hast du dein Tagesziel erreicht.
Oh, das ist auch sowas, was mich in dem Film aufkriegt. Da irgendwas, die verwechseln Technik und Technologie. Benennen irgendwas als Technik, wo ich mir denke, so, ihr lebt seit 50 Jahren im Wald, ihr habt einen Haufen Techniken, ihr habt vielleicht keine Technologie, aber doch Technik. Und warum tut ihr so, als hättet ihr einfach eine englischsprachige Serie schlecht übersetzt? Dabei ist es eine deutsche Serie und ihr habt das Deutsch so geschrieben und es ist einfach totaler Bullshit. Also, immer so Sachen.
Ja, okay.
Und ganz furchtbar schlechte Synchronisation. Weil halt nicht alle Deutsch sprechen, ja? So manche können halt nicht Deutsch und sind dann ganz beschissen schlecht synchronisiert. Ach ja. Ja, über die Serie hätten wir noch mehr reden können.
Das merke ich gerade. Ja. So, warte mal. Ich muss mich hier gerade mal in eine bequemere Lage bringen, dass die ganze Zeit so aufrecht gesessen. Das nervt. So, besser. Ausgestreckte Füße. Ah, fantastisch.